Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Hallihallo. So, da sind wir jetzt. Guten Abend. Es ist 19 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und Mathieu und ich sitzen in einem Café und nehmen den vierten Podcast auf.
Ja, wir sitzen hier im Bahnhof, weil wir auf einen Koffer warten, den ich...
Ja, Mathieu, was ist passiert? Erzähl mal.
Den hatte ich abgestellt, weil du nicht mit im Restaurant sitzen wolltest. Ich habe ihn im Restaurant im Zug abgestellt und dich zu deinem Platz begleitet. Er ist schon etwas irritiert und als ich dann meinen Koffer abholen wollte, war er nicht mehr da. Die Sicherheitskräfte hatten in ihrem Sicherheitswahn das Ding gefunden, alleine, und hatten es aus dem Zug geholt und bei der Fundstelle abgegeben. Und jetzt habe ich meinen Anzug für heute Abend nicht. Eröffnungsempfang, mein Computer ist da drin und meine Lieblingsbücher auch. Und außerdem mein Sudoku.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also ich muss sagen, ich bin erstmal dazu, wir sind jetzt gerade in Berlin angekommen, weil Mathieu und ich auf die Berlinale gefahren sind. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich vielleicht nochmal kurz drüber reden. Also ich bin generell ein Bahn-Restaurant, Bord-Restaurant-Hasser. Ich habe da auch so meine Stories und meine Gründe für...
Ja, warum eigentlich? Bitte, ich möchte es wissen.
Ja, du weißt es nämlich ganz genau. Irgendwie ist es nämlich immer so, dass wenn Mathieu und ich zusammen Bahn fahren, Deutsche Bahn hier, und ja, zum Thema Bahnbashing kommen wir auch gleich nochmal, irgendwie ist es immer so, dass irgendwas passiert. Immer. Und es sind nie dramatische Dinge, aber manchmal fühlen sie sich halt in dem Moment dramatischer an als sonst. Mathieu und ich hatten vor einigen Monaten einen interessanten Vorfall, wo ich, um es kurz zu machen, angegriffen wurde von dem Bahnpersonal.
Da war ich nicht dabei, zum Glück.
Nee, du warst schon in Berlin aus dem Zug. Wir hatten nämlich während der Zugfahrt ein paar negative Erfahrungen mit dem einen Angestellten aus dem Bordrestaurant, denn dieser war, muss man auch einfach mal sagen, extrem unhöflich, super unmotiviert, extrem auch so Anti-Gesellschaft irgendwie. Ich verstehe auch nicht, warum man solche Leute teilweise einstellt. Klar, das gibt es auch irgendwo in jedem Bereich und es gibt auch immer...
Er war gerade schlecht drauf und hatte ein Problem, von dem wir nichts wissen. Aber
ja, also ich muss sagen, damals warst du nicht so entspannt. Nämlich war er so unfreundlich zu Mathieu gewesen, dass ich natürlich in meiner Beschützer-Tochter-Rolle mich dann genötigt gefühlt habe, ihm zu sagen, dass er einfach nicht so mit Menschen umgehen kann. Er hat teilweise das Trinkgeld, was Mathieu ihm gegeben hat, ihm auf den Schoß gepfeffert und gesagt, ja, das will ich nicht von Ihnen. Der war so richtig gehässig und dabei war Mathieu einfach nur Mathieu. So. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man auch, dass er nichts Böses meinte. Naja, wie dem auch sei, long story short, wir sind dann am Berliner Hauptbahnhof angekommen. Ich bin zu dem Herren nochmal rüber und habe ihm halt gesagt, entschuldigen Sie, ich finde das echt nicht okay, wie Sie mit Menschen umgehen. Dann hat er angefangen, mich anzuschreien. Dann habe ich mein Handy rausgenommen, um ein Foto von seinem Namensschild zu machen. Und der ist dann so ausgerastet und hat gesagt, Sie machen kein Foto hier von mir. Hat mir mein Handy aus der Hand gerissen und hat es auf den Boden gepfeffert.
Ja,
und als ich mir das dann wiederholen wollte, hat er mich halt festgehalten und wir haben halt kurz gerangelt so. Und das Geilste an der Story finde ich nach wie vor, dieses Bahnabteil war ja leer. So, also das Bordrestaurant war leer. Bis ich dann mich umgedreht habe, rausgegangen bin, mich endlich von ihm losgezerrt habe und realisiert habe, dass da so ein alter, 50-jähriger Backen mit seinem Bier saß und sich das alles freudig angeguckt hat.
Ja, ja.
Wie so ein kleiner Mann mich angreift. Und dann denke ich mir auch immer so, Leute, so, warum sind Menschen so? Mal kurz ein bisschen Ranting machen. Warum sind Menschen so, dass sie dann weder eingreifen, der hätte ja auch nur was sagen sollen von wegen, ja, beruhigen Sie sich beide oder irgendwie sowas. Ich meine, ich war 20-jähriges Mädchen, so entspannen Sie sich mal. Dann waren wir sogar da bei der Polizei. Naja, ist auch nichts daraus entstanden im Endeffekt. Ich habe jetzt auch keine Klage erhoben, aber ich finde einfach nur in solchen Momenten, so das bleibt mir halt im Gehirn eingebrannt. Seitdem bin ich halt ein Anti-Bord-Restaurant, Gegner.
Naja, auf der anderen Seite, deine Erfahrung im Zug nach Dänemark war ja eigentlich eine positive.
Das war aber auch nicht Deutsche Bahn.
Ach, das war nicht die Deutsche Bahn.
Das war Kopenhagener Bahn. Ja, Thema Bahnbashing, ich glaube, da kann man drüber reden, muss man nicht, I don't know. Es ist halt irgendwie immer so, dass die Deutsche Bahn hat halt ein Monopol in Deutschland und deswegen kann man da auch irgendwie sagen, was man will, es wird sich eh nichts ändern. Manchmal funktioniert es blendend und heute muss man sagen, waren die Kollegen aber auch nett, oder? Als wir um Hilfe gebeten haben.
Die fanden wahrscheinlich, hatten sie auch ein kleines Schuldgefühl, weil sie eben einfach... diesen Koffer. Die hat gesehen, wie ich ihn abgestellt hatte. Ja? Also die hätten auch sagen können, entschuldigen Sie, der Gast ist vielleicht auf dem Klo. Aber egal, sie waren sehr nett, das stimmt. Und sie haben uns auch die Nummern gegeben. Dann war das Problem natürlich, dass man auf der Bahn oder während der Fahrt sehr wenig Empfang hat, beziehungsweise dass es dauernd unterbrochen wird. Hat immer dann die richtigen, richtige Informationen ausgetauscht hat, dauert das nochmal. Aber wir sitzen jetzt also hier. Ich finde es auch ganz schön, dass wir ein bisschen improvisieren mit der Location.
Ja. Ne?
Und vor allem im Gegensatz zum heutigen Empfang, zu dem wir gehen. Ich gehe also wirklich hauptsächlich deinetwegen dahin. Ja.
Das ist der Uferempfang der Berlinale.
Ich möchte nicht, dass du weiße Stiefel oder Schuhe anziehst, aber das darf ich mir nicht herausnehmen.
Ich habe aber einen weißen Anzug. Ist das okay?
Oh Gott.
Ah, ich muss sagen, jeder findet den wirklich toll. Aber Mathieu ist ja zum Glück auch nicht mein Fashionberater.
Nee, das will ich nicht. Die Last werde ich mir nicht aufladen. Nein.
Er muss ja auch nicht mit mir auf dem Red Carpet. Naja,
aber Mathieu. Trotzdem, ich freue mich sehr, dass wir da heute Abend hingehen.
Finde ich auch schön. Du warst ja auch seit Jahrzehnten gefühlt nicht da, oder?
Jahrhunderten. Nein, ich bin seit Jahrhunderten da, wenn man so will. Das erste Mal war ich hier bei der Berlinale, ich glaube im Jahre 67, da war ich 17.
Damals schon.
Da hatte ich einen Film in Jugoslawien gedreht, Regie machte der großartige polnische Regisseur Andrzej Wajda. Da ging es um den Kinderkreuzzug im 12. Jahrhundert, wo tatsächlich 20.000 Kinder aus Südfrankreich einen Kreuzzug gemacht haben, um das Grab Christi in Jerusalem zu befreien. Die sind alle in der Türkei versklavt worden. Und dieser Kreuzzug wird angeführt von einem jungen Hirtenknaben, der eine Vision gehabt hat. Dass nämlich Gott ihm gesagt hat, du sollst das Grab Christi befreien. Und er fängt dann an zu predigen und die ganzen armen Kinder da um ihn herum, die folgen ihm. Und ich spiele einen etwas älteren griechischen Typen, etwas älter, mein 15 oder 16, dessen Eltern von deutschen Kreuzzüglern ermordet worden sind. Ich musste dann einem Priester beichten und ich musste sagen, I remember the taste of my parents' blood on my lips.
Dramatisch.
Und der Regisseur fand das alles nicht gut, was ich machte. Ich war 16, ich konnte nicht richtig schauspielern, mein Englisch war schlecht. Und wir haben die Szene also 10-mal gedreht und zum Schluss sagte er, nee, wir müssen uns was überlegen. Dann haben sie eine Regenanlage aufgestellt. Und während ich da ging, prasselten etwa 3 Tonnen Wasser auf mich nieder. Und in dieser Hölle habe ich dann den Satz richtig rausgekriegt. I remember the taste of my parents' blood on my lips. Und dann werden diese Kinder alle versklavt. Und ich habe vorher auch, wo ich auf den Kreuzzug ging, Stiefvater oder mein Adoptivvater, den Herzog von Orléans, umgebracht, weil der meine Eltern umgebracht hat. Und da gibt es eine Szene in dem Film, wo der in seinem Palast in Orléans, ein Schwimmbad, vielen jungen Männern, wo ich auch lag, kommt und mir einen roten Mantel um die Schultern legt. Und in dem Augenblick fingen die 20.000 Zuschauer oder 2.000 Zuschauer im Zoopalast schallend an zu lachen.
Oh.
Was wir nicht wussten, war, dass Andrzej Wajda noch nie mit westlichen Firmen gearbeitet hatte. Und er hat sich von Blansky, seinem ehemaligen Assistenten, beraten lassen. Und der hat ihm als Schauspieler alle die Schauspieler angeboten, mit denen er gearbeitet hatte. Und der den Herzog von Orléans spielte, Ferdy Main, war der Dracula im Tanz der Vampire.
Ah.
Und als das Publikum den erkannte, dachten sie, es ist eine Komödie.
Ah,
Der Produzent hat sich daraufhin umgebracht.
Oh Gott, wegen diesem Film?
Weil es ein Totalflop war. Es ist ein großartiger Film, es ist Pforten zum Paradies. Und ich erinnere mich bis heute an diese Scham, die ich empfand, als ich sah, wie vor 2000 Premierengästen ich nackt einen roten Mantel um die Schultern gelegt bekomme.
Und das war deine erste Erfahrung bei der Berlinale?
Ja.
Ja.
Und dann meine Mutter ist bis zu ihrem 85. Lebensjahr jedes Jahr zur Berlinale gefahren.
Was hat Jutta denn da gemacht?
Sie hat sich die Filme angeguckt.
Ja.
Mit oder ohne?
Mir
oder mich. Ja, ja. Mit oder ohne Einladung. Und ich freue mich sehr. Es hat sich sehr verändert, seit es... Das, was ich am meisten vermisse, ist der Duft der Linden. Früher war die Berlinale im Juni. Und dann roch die ganze Stadt nach Lindenblüten.
Echt? Warum haben die das denn umgestellt auf Februar?
Um vor Cannes stattzufinden.
Ah.
Weil als es noch im Juni stattfindet, waren alle guten Filme im Mai in Cannes gelaufen.
Ja, stimmt.
Und
warst du mal in Cannes?
Ja, ja, ich war viele Male in Cannes. Aber die Geschichte war jetzt sehr lang. Ich freue mich nur darauf, jetzt zum ersten Mal mit meiner Tochter.
Wir waren einmal schon bei einer Party von Ellen von Unwert vor 2 Jahren. Weißt du das noch? Da habe ich dieses Glitzer-Outfit und diese ultra hohen Stiefel getragen.
Um Gottes Willen.
Das war Mathieu schon unangenehm in Borchardt. Und dann war das Lustige ist, er war seit Jahren...
Ich habe dich in Borchardt auch auf dem Tisch tanzen sehen und dann bist du umgefallen.
Genau, ich musste nämlich ein schönes Shooting mit Ellen von Unwert machen. Und dann bin ich sozusagen, weil Ellen mich auf den Tisch gestellt hatte mit meinen Stöckelschuhen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie damals mit Heidi, ehrlich gesagt. Dass sie einen unmögliche Sachen machen lässt und dann passiert irgendwas. Und zwar bin ich einfach umgekippt von diesem winzig kleinen Tisch und bin dann Ellen fast in die Arme.
Fast auf den Schoß von Ellen und Udo Walz.
Nee, nicht fast. Ich bin komplett in Ellen reingefallen. Und das Lustige war ja gut, es war ja vom Ding ja ihr Vergehen eigentlich. Sie hat mich ja angestiftet. Und deswegen haben wir auch alle herzlich gelacht. Ich hatte dann 3 Wochen später noch komplette blaue Flecken auf meinem Pöchen. Aber das hat sich dafür gelohnt. Die Fotos sind geil geworden.
Ja, zu Udo sind wir dann hingegangen, als du deine blauen Flecken schon hattest danach.
Ja, es war halt ganz lustig, weil Mathieu hatte eigentlich gar keine Lust und ist natürlich auch wieder nur meinetwegen hin, um mir einen Gefallen zu tun. Finden wir auch ganz witzig, dass mittlerweile du meine +1 bei solchen Veranstaltungen bist. Und plötzlich diese ganzen alteingesessenen Herren im Borchardt halt zu dir gekommen sind. So, oh Mathieu, wie lange haben, was machst du denn überhaupt?
Was hast du denn für eine tolle Tochter?
Ja, nee, komm, das ist jetzt, nein, so war das nicht.
Mir ist alles zu spät. Der Empfang heute Abend fängt auch, glaube ich, um 11 Uhr an.
Ja, das ist für Mathieu halt schon so way past his bedtime.
Ja.
Aber hast du noch irgendwelche anderen geilen Anekdoten zur Berlinale?
Zur Berlinale?
Irgendwelche peinlichen Sachen, die da mal passiert sind? Das hört man doch immer gern.
Peinliche Sachen? Oh ja, viele peinliche Sachen. Letzte peinliche Sache war... Das hat nichts mit der Berlinale zu tun. Erinnerst du dich an den Film, in dem wir zusammen aufgetreten sind?
In Wien?
Breakdown Forest.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Du bist nicht gekommen.
Nein, das war mir zu peinlich.
Ich musste da, weil ich diese Kids klasse fand. Und das war...
Oh, das war auch so ein weirder Film. Da hat auch hier, wie heißt sie, deine... Nicht Kollegin aus dem Dschungelcamp, aber die vom Promi im Schlafrock.
Ja, mit der ich mal in einem Promi-Dinner...
Promi im Schlafrock.
Habe ich ihr mal eine gute Nachtgeschichte erzählt in ihrer kleinen Wohnung.
Wie heißt sie nochmal?
Schäfer heißt sie, glaube ich.
Ja, genau, die mit den... Mit der gemachten Oberweite.
Ich glaube, die waren schon von Anfang an sehr schön, aber sie hat daraus dann ein Geschäft gemacht.
Ja, genau, das hat sie gut gemacht.
Naja.
Michaela Schäfer, genau, ja, die liebe Michaela.
Alle drei Monate in die Garage.
Die war immer sehr nett, die war immer nett.
Ja, die fand ich auch immer klasse.
Und Tainara hat da sogar auch mitgespielt. Meine damals Kollegin von Germany's Next Topmodel, die fünfte geworden war.
Breakdown Forest.
Breakdown Forest war der Film schlechthin.
Die waren diese Gruppe, die hatten den Film, ich glaube, mit dem Geld, was sie bei ihrer Oma unter der Matratze gefunden haben, produziert.
Ja.
Die waren so motiviert und es war so wüst. Ich stehe dazu.
Ja, wie zu allem anderen eigentlich auch.
Ja.
Sag mal, weil wir vorhin über Verluste und sowas gesprochen haben, im Sinne von, dass man irgendwelche Sachen eigentlich immer verliert, oder du bist ja eigentlich auch der König des Sachen irgendwo Verlegens.
Ja.
Was würdest du sagen, sind deine
Top
3... Der Kaiser. Was würdest du sagen, sind deine Top 3 Dinge, die man einfach immer regelmäßig irgendwo vergisst oder verliert, zumindest als ein Mathieu?
Na, ich vergesse Geburtstage.
Nein, nicht mal. Ja,
genau wie ich die Namen meiner Kinder oder Hunde vergesse. oder vermische.
Ich meinte jetzt eher Sachen, also, Dinge.
Was ich am öftesten, oder ich glaube, oft kann man nicht steigern, nicht? Am öftesten?
Am öftesten?
Ja, gut. Ja? Hört sich komisch an. jedenfalls, was ich dauernd Angst habe zu vergessen, ist mein Handy. Ich glaube, ich taste meinen Körper wie bei einer Sicherheitskontrolle etwa 17 Mal am Tag ab, um zu sehen, ob ich mein Handy bei mir habe. Und wenn es nicht da ist, kriege ich sofort einen Adrenalinschub und rase rum und suche mein Handy.
Das ist interessant, weil du ja eigentlich gar nicht so viel am Handy machst.
Ja, aber trotzdem, ich habe solche Angst, es zu verlieren. Und das, was ich auch immer Angst habe zu verlieren, ist meine Brille.
Ja, stimmt.
Und wenn ich nach meiner Brille suche, eine Stunde, finde ich sie auf meinem Kopf.
Du hast halt so eine ganz interessante Tendenz, dann so innerhalb von 2 Sekunden hyper zu ventilieren und dann auch nichts mehr wahrzunehmen und dann durch irgendwie in so einen Bahnhof zu rasen und jede Person, die es nicht hören will, damit so, Entschuldigung, haben Sie meine Brille gesehen? Und im Endeffekt hast du sie halt 99% in deiner Tasche.
Ja, oder eben auf der Nase.
Stimmt.
Aber was ich wirklich, wenn ich meine Notizbücher verliere oder liegen lasse, das ist hart.
Das finde ich auch richtig hart. Da muss ich auch sagen, das ist die, glaube ich, ich habe ja echt die letzten Monate versucht, mich so von dem Materiellen auf einer dramatischen Ebene zu lösen. Eigentlich so wie von allem anderen. Das kann ich vielleicht ab Thailand-Urlaub auch nochmal gleich ein bisschen spezifizieren. Aber bei meinem Kalender ist es tatsächlich so, dass mir das von allen meinen materiellen Sachen, die ich besitze oder Besitzgütern, die wichtigste ist. Ohne meinen Kalender und ohne meine Agenda. Ja, absolut.
Wow.
Mittlerweile ist ja beim Handy auch alles in der Cloud, wenn man weiß, wie man sie benutzt.
Fast dasselbe heute.
Genau, eigentlich immer dasselbe. Und deswegen, mein Kalender ist schon so, wenn ich da nicht irgendwie einen Zugang dazu habe. Es geht gar nicht darum zu wissen, was ich morgen mache, aber so auch die Erinnerung daran, was ich dann irgendwie vor einem Jahr heute gemacht habe. Ich finde das so schön, daran zurückzugucken. Das hast du mir auch, habe ich auch, mir auch ein bisschen von dir abgeguckt.
Du machst jetzt auch Notizen, klar. Ich glaube, die ersten Agendas, die du gehabt hast, das hast du von mir.
Ja, vor allem, ich habe auch immer, mittlerweile habe ich ja wirklich 6 verschiedene.
Ja, ja.
Privat, Arbeit, Journal, spirituell, was weiß ich.
Ich wollte gerade fragen, also auf deiner spirituellen Reise, hat das deine Schusseligkeit verbessert oder verschlimmert?
Ich bin gar nicht so schusselig.
Aber, nee, du bist nicht schusselig, das stimmt. Du, manchmal merkst du es nicht, dass du schusselig bist.
Ja, das stimmt.
Aber du kennst den Witz mit dem Typen beim Psychiater, also 10 Jahre. Ich wollte einen schlimmeren Witz erzählen. Der einfache, ums Verlieren geht darum, wenn er sagt, ich war 10 Jahre beim Therapeuten. Ja, warum denn? Ja, weil ich immer das Bett genässt habe. Und dann fragt er, und jetzt ist es besser? Sagt er, nee, ich mache immer noch ins Bett, aber es macht mir nichts mehr aus.
Aber das ist doch genau der Sinn von der, das ist genau der Sinn von der Therapie. Danke, Mathieu, für diese Überleitung. Es ist wirklich genau so im Endeffekt. Es hört sich vielleicht für viele wie ein Witz an. Und wenn du mir das vor 3 Jahren erzählt hättest, hätte ich auch noch drüber gelacht und gedacht, hahaha, ja, okay, that's not nicht der Sinn davon. Aber im Endeffekt ist es ja genau das. Und ich glaube, ein Therapeut ist auch genauso wie Spiritualität für einen nicht da sein muss, um irgendwelche Dinge aus der Welt zu schaffen, die einem nicht gefallen in seinem Leben. Im Gegenteil. Ich bin ja immer der Meinung, dass alles Negative, es ist für mich halt die schönste Art und Weise, vielleicht auch darüber so nachzudenken. Ich will jetzt auch gar nicht so normativ damit umgehen, dass das alle auch so denken sollten, aber für mich ist es einfach sehr schön, die Überlegung, dass man halt mit allem Negativen so umgehen sollte wie mit dem Positiven. Man nimmt das Drama raus und schaut es sich einfach nur an. Es geht einfach ums Beobachten. Und wenn du anfängst, die Dinge zu beobachten, ohne sie zu werten, dann haben sie ja irgendwann, wenn man das lange genug praktiziert und auch dann irgendwie wirklich dahinter steht und versucht, alle Dinge so auf dieser neutralen Ebene zu sehen, dann ist man auch nicht mehr so anxious, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist man auch nicht mehr so nervös bei Dingen, wo man einfach nur denkt, ey, ganz ehrlich, das ist halt auch nur was Materielles oder ey, das ist auch nur Geld. Oder selbst bei Gefühlen, wenn Gefühle hochkommen, ich bewerte Gefühle nicht mehr. Für mich ist nicht mehr ein Tag schlecht, weil ich einmal irgendwie geweint habe oder ein Tag gut, weil ich gelacht habe, sondern...
Du hast jetzt eben bei schlecht die Faust auf den Tisch geschlagen. Daher das Geräusch.
Jetzt hast du hier ein bisschen mich zur Schau gestellt. Nein, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine.
Natürlich, du hast vollkommen recht. Das Wichtigste der wichtigste Unterschied zwischen der Therapie und spiritueller Reise ist nur, die spirituelle Reise macht man allein.
Genau.
Während die Therapie.
Wobei, da kann man einem auch geholfen werden. Ich bin ja jetzt auch in ein Retreat gefahren, um da ein bisschen mehr einfach den generellen Vibe zu bekommen.
Trotzdem möchte ich meinen Satz zu Ende sprechen. Die spirituelle Reise, zu der entschließt du dich selbst. Und das, was auf der spirituellen Reise passiert, passiert doch hauptsächlich in dir selbst.
Ja.
In der Therapie gehst du eine, wenn es gut läuft, eine Beziehung ein.
Ja.
Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Da geht es darum, natürlich...
Nein, bei der Spiritualität gehst du eine Beziehung mit dir selber ein.
Richtig.
Die wichtigste Beziehung von allen.
Also man könnte es so sagen, die spirituelle Beziehung ist eine Monade und die therapeutische Beziehung ist eine Dyade. Können wir es so beschreiben?
Wenn du mir erklärst, was das bedeutet, dann ja.
Na, Monade heißt eine einzige Person, ist eine Beziehung mit dir selbst.
Okay, ja? Mono, ja klar.
Monade und Dyade ist halt die Beziehung zwischen zwei Personen. Ja?
Macht Sinn, ja. Ich war ja jetzt auch aber einmal beim Therapeuten und einmal bei meiner Heilerin. Das hatten wir, glaube ich, im Podcast Number 2 schon angesprochen.
Ja, ja, stimmt. Da wollte ich dich auch fragen, wie es gelaufen ist. Und dann warst du in Thailand. Aber das, was du vorher sagtest, wollte ich nochmal aufnehmen. Nämlich, dass, natürlich hast du recht, es geht darum, dass man das Bewerten aufgibt oder verändert.
Ja.
Natürlich führt dich meistens Leidensdruck zum Therapeuten. Auch auf oder zum Arzt oder auf eine spirituelle Reise.
Hm.
Der Leidensdruck, das sind ja Symptome. Ja?
Hm.
Und man kann einige Symptome kann man nicht aus der Welt schaffen. Dann muss man sie akzeptieren und muss nur lernen, anders mit ihnen umzugehen.
Ganz genau. Die Akzeptanz ist ja auch eins der Hauptstichwörter in der Spiritualität. Und ich glaube, viele sehen natürlich Menschen, die ja eher so ein bisschen, sage ich jetzt mal, konservativ auch aufgewachsen sind und halt der Meinung sind, dass Therapie was komplett anderes sei als Spiritualität. Ich finde, das vereint sich auch vor allem auf der Ebene, dass der Therapeut ja nicht da ist, um deine Probleme aus der Welt zu schaffen, sondern um dich mit ihnen anzufreunden und sie dich akzeptieren zu lassen. Weil im Endeffekt...
Zu sagen, er soll dir helfen, diese Probleme selbst zu lösen.
Genau, er gibt dir sozusagen die Tools, sie zu akzeptieren und vor allem sie halt auch, ich sag immer, meine Freundin Jill hat das mal ganz schön beschrieben, die Schattenseiten, das könnte alles sein, ne? Schattengefühle, Schattensituationen, Schattenerinnerungen, alles, was man so als negativ betrachtet, umso mehr man die Sachen ja unterdrückt und nicht an den Vorschein kommen lässt, umso mehr werden sie sich Gehör verschaffen. Das heißt, sie werden schreien nach Aufmerksamkeit. Trommeln, vielleicht werden sie dich übermannen oder dich
oder
zum
sie
Burnout führen,
sich und führen
im Körper, ganz genau. Das ist ja auch ein ganz großes Thema von kleinen Traumata, die in uns herrschen, deswegen ja auch der Pain Body, der sich in unserem Körper dann als Krankheit manifestiert. Aber dann, wenn du sie dann einmal erkannt hast und beobachten kannst, dann sie einfach nur wahrzunehmen und ihnen Gehör zu verschaffen, damit du sie buchstäblich ins Licht führen kannst.
Ja, das ist, ja. Hört sich toll an. Wie war es denn bei der Heilpraktikerin?
Die Heilerin, das war auch eine ganz schöne Erfahrung. Erstmal natürlich einfach mal eine Stunde mit jemandem sprechen. So. Das ist ja dasselbe Prinzip wie beim Therapeuten. Du sprichst halt erstmal über dich und über die Sachen, die dir vielleicht gerade durch den Kopf gehen. Und diese Menschen sind dann ja darauf geschult, zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, okay, vielleicht sprichst du gerade ein Problem an, was aber vielleicht noch woanders seinen Ursprung haben könnte, hat es ja meistens, wenn man sich mit irgendwas aus der Gegend befasst, was einen stört, hat es meistens ja auch einen Ursprung früher, meistens in der Kindheit. Und dann macht sie mit dir gewisse energetische Übungen in der Hinsicht, dass sie, viele haben bestimmt schon mal von Chakren gehört, das sind energetische, ja, Energiepunkte in unserem Körper, davon haben wir 7, wo die Energie fließen sollte. Und oft ist es halt so in der heutigen Zeit durch alle möglichen Ursachen, dass die Energie halt in gewissen Chakren blockiert ist. Und da die ja auch alle miteinander kommunizieren für ein gesundes Ich, für ein gesundes Gesamtbild, löst sie sozusagen einige der Chakren energetisch, wo es halt gerade notwendig ist. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Löst sie die oder stimuliert sie die?
Das ist gar nicht mal so ein Unterschied. Also man lockert sie, man beachtet sie und fängt an, sie zu lockern. Wie sie das macht, frag mich nicht. Das macht sie ganz in Ruhe und für sich.
In energetischen Haushalt ein.
Ganz genau, so würde sie das, glaube ich, auch beschreiben. Auch mit ihren Händen und mit Pendeln und sowas allem. Also es ist ganz, echt ganz schön, auch mal zu beobachten, wie man sich dabei fühlt. Und ja, dann war ich 2 Tage danach beim Therapeuten, weil ich wollte es richtig wissen in der Woche.
Also
und
die Heilerin war eine Frau, der Therapeut war ein Mann.
Genau, der Therapeut ist tatsächlich sogar auch der Therapeut meiner Mutter. Manche machen das ja nicht, aber er ist so einer, der sagt, ich habe damit kein Problem, ich kann das auch gut trennen. Und ich wollte jemanden, der mich schon kannte. Ich meine, der kennt sie seit 20 Jahren und weiß halt mittlerweile viel über mich. Du guckst so überrascht.
Das ist anathema.
Was heißt das?
Du kannst nicht, also genauso wie ich nicht deine Therapie bezahlen darf. Genauso wenig. Das ist gut, der ist wahrscheinlich auch kein Psychotherapeut. Normalerweise geht man nicht zu einem Therapeuten, der jemanden der Eltern behandelt hat.
Ich weiß. Deswegen war das auch für mich erstmal so. Ich habe erstmal mich rangetastet. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr angenehm, dass er meine Geschichte schon kannte, weil sonst hätte ich halt eine komplette Stunde oder mehrere damit verloren.
Ja, war billiger, ja.
Ging halt schneller und es war billiger. Nein, aber ich hätte halt sehr viel Energie und Zeit damit aufwenden müssen, ihm halt zu erklären, wer ich bin, wo ich komme, was meine Eltern machen, bla bla bla. Im Endeffekt kann ich dich aber beruhigen. Ich bin nicht so überzeugt davon, nicht nur unbedingt seinetwegen, sondern weil ich einfach generell für mich selber irgendwo entdeckt habe, dass ich glaube, Therapie erst vielleicht wann anders in meinem Leben wieder zum Vorschein kommen könnte, wenn es um andere Sachen geht. Aber jetzt gerade mit den, sage ich jetzt mal, Challenges, mit denen ich mich befasse, das möchte ich auf meinem eigenen spirituellen Weg mit mir selber irgendwie klären.
Okay. Deswegen war ich auch in Thailand. Deswegen jetzt vorzeugen, einen Deal machen, Elena. Bitte.
Okay. Ja? Vor euch.
Nein, vor euch, ja.
Ja.
Ein Freund von mir, sehr guter Arzt, hat mir mal gesagt, es gibt in der Medizin eigentlich nur 2 Probleme. Das eine sind Infektionen.
Ach nee, jetzt
das andere sind Neubildungen.
Ja.
Infektion ist, wenn ich eine Mücke sticht und du Fieber kriegst. Und Neubildungen sind Krebs. Ich möchte dich bitten, dass wenn eins von beiden geschieht, also Infektion oder Neubildung, dass du dann auch von der Schulmedizin Gebrauch machst.
Ja, also dieses Thema Schulmedizin und alternative Medizin, das hatten wir auch schon so oft. Matthieu ist ja ein großer Befürworter von Schulmedizin. Ich bin eher so in der Alternativmedizin unterwegs. Ich finde ja, es gibt natürlich von allem Pro und Contra so. Und ich bin auch total der Meinung, dass zum Beispiel Antibiotikum eines der Wundermittel der Menschheit irgendwie war oder eine der besten Erfindungen oder Entdeckungen der Menschheit.
Oder
weil
Insulin.
Sie extrem vielen Menschen natürlich vor dem sicheren Tod gerettet haben, gar keine Frage. Genauso wie die Chemotherapie auch in gewissen Situationen notwendig ist, weil die Person sonst stirbt. So, das ist ganz klar. Aber ich bin einfach auch nur ein bisschen der Meinung, dass wir sie inflationär benutzen und dass ganz, ganz viel ja auch antikörpermäßig einfach resistent geworden ist mittlerweile dagegen. Deswegen gehen da so ein bisschen unsere Meinungen auseinander. Aber ich verspreche dir, also dass wenn es akut lass ich mir mal Blut abnehmen.
Genau, okay, gut. Danke.
Bitteschön.
Und wenn du so hohes Fieber hast, dann machst du nicht nur Yoga, sondern dann gehst du auch zum Arzt.
Ja, das hast du jetzt natürlich so dargestellt, als hättest du das nicht verstanden, meine Reise, ja?
Doch, nee, es geht nicht um deine Reise, es geht um deine spirituelle Reise.
Ja, das meine ich ja.
Die liegt mir am Herzen,
Die kann man natürlich, Yoga lösen.
Stehe ich voll dahinter. Deswegen war ich froh, dass du gestern auch mit wachsender Begeisterung The Good Doctor mitgesehen hast.
Oh ja, diese Serie ist so unglaublich gut, ey. Dieser, wie heißt der Hauptdarsteller? Der ist Doktor. So süß. Das ist der von Bates Motel.
Sean Murphy.
Ja.
Wie heißt er nochmal?
Wie er in echt heißt, weiß
Harrison
ich auch nicht.
Oder
Harrison? Ach, der ist so süß. Also für jeden, der diese Serie noch nicht angefangen hat, Amazon Prime, bitte sofort gucken. Das ist so unglaublich süß, diesem autistischen Arzt, der sehr, sehr jung Chirurgen. Ist, aber einfach ein Genie und ein toller Chirurg, dem zuzugucken, wie der in seinem kläglichen Versuch, mit Menschen zu kommunizieren, einfach so scheitert. So. Und das ist so derbe süß.
Aber auch immer die Wahrheit.
Ja. Und da sieht man auch mal, wie viel wir Menschen eigentlich auch lügen. Man sagt ja auch, dass wir im Durchschnitt pro Tag 150 Mal lügen, ohne es zu merken. Selbst wenn jemand uns fragt, wie geht's dir? Und du sagst, gut. Das sind halt so diese kleinen Lappalienlügen. Aber das ist
noch keine
schon
Lüge.
Brutal.
Eine Lüge wird definiert durch, das muss eine intentionale Unwahrheit sein. Das heißt, du musst wissen,
dass du gerade nicht
lügst. Richtig zu lügen.
Okay, aber
sonst ist es ein Reflex oder eine Zeremonie oder irgendwas.
Ja, oder einfach Faulheit, der Person zu erklären, warum es dir eventuell nicht so gut geht.
Aber der kann eben nicht lügen, aufgrund seiner inneren Veranlagung her. Und das führt zu tollen, absurden Situationen.
Ja.
Weil man eben merkt, dass die meisten Leute die Wahrheit nicht ertragen können.
Ja. Ja, genau. Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass das unter anderem auch so eine schöne Message der Serie ist und dass natürlich auch eine Marginalgesellschaft irgendwo, die Autisten jetzt zum Beispiel, dass das auch ein Thema ist, worüber ja sehr, sehr selten gesprochen wird. Oder wir, gut, wir reden über alles, aber ich habe jetzt auch in meinem engeren Umfeld niemand, der Autist ist, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Es gibt ja auch unterschiedliche Stufen, wie du mal erklärt hast. Aber ich finde das toll, dass das so ein bisschen ans Licht geholt wird und dass dadurch auch gezeigt wird, diese Menschen haben unglaubliche Fähigkeiten, Dinge zu sehen und zu verstehen und in ihrem Gehirn irgendwie zu korrelieren, die, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Menschen sich nicht mal ansatzweise irgendwie darüber Gedanken machen, und einfach nur denken, okay, die Person ist komisch, weil die mir nicht normal auf eine Frage antworten kann.
Einige Personen mit leichten autistischen Zügen kennen wir beide. Aber das Tolle an der Serie ist eben auch, dass das weil da sehr viel Schulmedizin drin ist.
Ja, das liebst du. Ja gut, da kann ich mich natürlich auch zweckes der Wertschätzung der Kunst sozusagen, der Kunstform der Serie, kann ich mich dem auch hingeben, ohne...
Weil das fand ich auch, habe ich sehr respektiert, dass du, da geht es ja wirklich auch die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ja?
Während einer OP.
Da kannst du nicht kurz mal meditieren, bevor du dich entscheidest, ob du jemanden den Tumor rausnimmst oder nicht.
Mathieu, ich glaube, was du generell... Du nimmst dich immer so auf den Arm. Eines der größten Themen, mit denen ich ja letzte Woche zu kämpfen hatte, seitdem ich zurück bin, ist ja Reintegration. Und was du ja auch die ganze Zeit gerade so ein bisschen mit einem Lächeln irgendwie versuchst anzudeuten, ist, dass man Spiritualität nicht in jeder Lebenssituation unserer westlichen Welt irgendwie anwenden kann. Bin ich zwar nicht unbedingt der Meinung, aber es ist natürlich auch keine Praxis, sage ich jetzt mal, die dafür gedacht ist, in der westlichen Welt ganz, ganz viel Anhang zu finden.
Hundertprozentig recht. Das meinte auch Michelle gestern, als wir gesprochen hatten. Sie meinte auch, dass
unsere Mitbewohnerin.
Wenn du in dieser Welt hier aufgewachsen bist, dann ist diese Welt in Thailand oder Indien oder Japan oder China ist eben eine vollkommen andere Welt. Es ist ein anderes Reagenzglas.
Ja, deswegen hatte ich ja auch so unglaublich Schwierigkeiten hier, mich wieder einzufinden, weil es hat mich halt natürlich einerseits extrem beschäftigt, was ich da alles für mich selber gelernt habe und mitgenommen habe. Und ich habe es nicht geschafft, eine Woche lang, deswegen nehmen wir heute Podcast erst auf, habe ich es nicht geschafft, zu verstehen oder ja auch einfach zu akzeptieren, dass es hier in der westlichen Hemisphäre oder in unserer heutigen Welt einfach so schwierig ist, diese Sachen zu reintegrieren. Und willst du wissen, zu welchem Schluss ich gekommen bin? Auch durch lange Gespräche mit Kolleginnen von mir, die das wirklich ein paar Mal im Jahr machen, also so Reisen in sich und dann wieder hierher kommen. Es geht nicht darum, die ganzen Praxisen hier anzuwenden auf einer Ebene, dass man sagt, ich löse mich von allen Strukturen und alles, was mich menschlich macht, ist irgendwie negativ, sondern auch diese Resistenz immer dagegen, gegen diese westliche Welt, gegen das Geld und sowas alles. Ich habe ja immer eine sehr große Aversion gegen diese ganzen Muster und sowas, die wir uns hier schaffen und Strukturen bilden, gehabt.
Habe ich auch übrigens.
Ja, und das macht es halt sehr schwierig, finde ich, im Einklang zu leben, auch mit sich selbst und auch mit einem guten Gewissen einfach rumzulaufen und zu sagen, ey, ich habe heute mal Bock, mir was zu kaufen und deswegen mache ich das einfach und dann nicht immer dieses schlechte Gewissen mitspielt, dass man irgendwie sagt, ja, in der Spiritualität soll man ja auch ohne materielle Dinge klarkommen. Ich habe für mich selber herausgefunden, es geht darum, einfach meine Menschlichkeit und meine menschliche Form, Elena, meine Seele, die sich jetzt Elena und Elenas Körper ausgesucht hat, in diesem menschlichen Leben einfach zu akzeptieren, dass sie auch Bedürfnisse hat und dass sie menschlich sein will. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt unkontrolliert rumlaufen werde und mit Geld schmeißen werde oder irgendwie solche Sachen.
Du sagst,
Elena, geht wieder um Akzeptanz.
Meine Seele hat sich Elena und meinen Körper ausgesucht.
Genau.
Das heißt, also die Seele ist für dich... Das ist ein toller Gedanke. Das erinnert mich an Kollegin,
das ist der
Ruth
Sinn
Maria,
der Spiritualität.
Ruth Maria Kubitschek,
der Grundgedanke.
Hat mir mal gesagt, dass zum Beispiel Kinder sich ihre Eltern aussuchen.
Natürlich tun wir das.
Ja, das
ist, das ist meine Meinung, auf jeden Fall.
Das ist ja toll.
Ich habe auch in Thailand angefangen, tatsächlich das, was man hier vielleicht, das finde ich auch so schade, als ja, Schizophrenie fast irgendwie deuten würde, mit mir selber zu sprechen auf drei Ebenen. Ich habe einmal gesagt, okay, wir haben jetzt eine dreierlei Instanz in uns. Ja. Das heißt, mein Körper einmal, mein Gehirn, was dauernd versucht, Dinge zu verstehen und zu kategorisieren und einzuordnen. Ja. Dafür ist das Gehirn ja auch da, deswegen ist es ja auch ein unglaubliches Tool. Und die Seele. Und wenn wir drei es schaffen, Freunde miteinander zu sein, wow, und uns nicht gegenseitig zu verurteilen und uns schlecht zu tun, dann können wir das einen unglaublich cool tollen menschlichen Weg hinlegen. Und weißt du, was du immer zu mir früher gesagt hast?
Ja.
Du hast, seitdem ich denken kann, hast du mir immer eine Sache gesagt, die ich erst durch meine spirituelle Reise verstanden habe. Du hast immer gesagt, ich wäre eine alte Seele.
Ja.
Und das habe ich jetzt erst verstanden, auf einer anderen Ebene, als du es vielleicht gemeint hast, aber ich habe auch meinen Human Design Chart, ich weiß nicht, ob sich Leute damit auskennen, aber meine Grundvoraussetzungen sozusagen von meinen energetischen Verbindungen im Körper und wo und wann ich geboren bin und sowas gehört auch alles mit dazu, mit der Astrologie, besagt auch, dass ich auf der Erde bin, nicht um irgendwas zu werden, sondern einfach um ich selbst zu sein. Es gibt Menschen, die zum Beispiel, also Seelen, die sich diesen Weg ausgesucht haben, um extreme Erfahrungen zu machen, extreme Leidensschicksale oder extreme Hochburgen auch. Und für mich ist es halt anscheinend so, dass ich oder meine Seele jetzt gerade hier auf der Welt ist, um einfach ich selbst zu sein und um das Leben durch mich durchfließen zu lassen. Und das sind tolle, ja, einfach nur ganz ein Bruchteil der Erkenntnisse, die ich da für mich hatte. Aber es ist natürlich extrem schwierig, das anderen Menschen zu erklären, ohne dass sie es selber erfahren haben.
Das ist ja schön, dass du mich daran erinnerst. Und das stimmt ganz genau, was du eben beschrieben hast. Das Gefühl hatte ich schon, als du geboren wurdest. Ich schwör's dir.
Ich war ja immer sehr ruhig, hast du gesagt. Selbst
du warst nicht nur sehr ruhig, du hattest... Ich war ja dabei. Ich habe dich nach der Geburt etwa 10 Minuten lang in den Händen gehalten. Und wir haben uns angesehen.
Hm.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Du warst, das war kein Baby oder kein Mensch, das war eine Seele.
Natürlich, wir werden ja auch alle urgeboren. Was die Gesellschaft und unsere Außenwelt dann in uns anrichten, das ist ja das, zu dem wir dann irgendwann grow up to be, sozusagen. Aber wir werden ja prinzipiell alle als pure und unschuldige und wunderschöne Seelen geboren, die nur Liebe in sich haben und empfinden und auch geben wollen. Und wir reagieren dann ja nur auf die Außenwelt, indem wir dann zum Beispiel sowas wie Hass oder Neid oder Missgunst entwickeln oder generell Gefühle, die dramatisch für uns scheinen erstmal. Aber ja, das mit der alten Seele, das hat dann auch meine Heilerin dann nochmal irgendwann aufgegriffen und das fand ich halt so spektakulär daran, dass ich dann halt plötzlich mich daran erinnert habe, dass du das immer gesagt hast und ich nicht verstanden habe, warum. Und sie meinte halt, deine Seele ist eine dieser Seelen, die halt schon sehr, sehr alt sind im Sinne von, sie hat schon extrem viele Leben durchlebt und ist deswegen jetzt gerade nicht an dem Punkt, dass ich irgendwas unbedingt, ich muss nichts haben oder ich brauche nichts unbedingt oder deswegen habe ich auch keine übergeordneten Ziele. Ich bin ja nicht einer dieser, ich habe ja immer schon Probleme damit gehabt, Ziele zu formulieren.
Du bist wenig ehrgeizig.
Ja, oder? Das liegt einfach an mir, an meiner Grundkonstitution, wie ich halt auf dieser Erde anscheinend zu sein habe. Und das finde ich als Gedanke, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Input für Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, aber für mich ist das halt ein unglaublich großer Teil momentan meines Lebens.
Ich finde, du solltest eine kleine, nette Sekte gründen.
Oh, ja, bitte. Wie nennen wir diese Sekte?
Du weißt ja,
Elena's Souls. Elena's
Elena,
many
die
Souls.
Alte Seele oder alte Seelen.
Old Souls. Old, ja, nice. Also DM bitte, Privatnachricht an mich für jeden, der Bock hat, sich in diese Sekte.
Wir nennen es einfach so. Aber ich hätte dich so gerne als Guru. Ich meine,
hast du doch.
Ja,
du bist mein Guru und ich bin dein Guru. Ist das nicht toll?
Naja, aber ich finde trotzdem noch, um ein bisschen an den alten Strukturen festzuhalten, die ich noch habe.
Es gibt ja auch super gute Strukturen, muss man auch sagen, ne, die uns viel bringen und die uns schützen.
Zum Beispiel Fernsehen. oder Kochen.
Kochen.
Oder
das ist eine tolle Struktur.
Oder spielen.
Spielen ist auch ein sehr kindlich, natürliches Bedürfnis, ne?
Es gibt ein berühmtes Buch von Winnicott, das heißt Vom Spiel zur Kreativität. Mhm. Nur Kinder, die viel spielen, werden noch kreativ. also alle Kinder spielen, sowohl Tiere als auch Menschen.
Ja.
Spielen ist...
Oh, das war auch eins meiner Hauptbeschäftigungen da.
Der schnellste Lernprozess, den es gibt.
Einfach mir Tiere anzugucken. Von Tieren kann man auch so viel lernen, weil sie ja nicht denken. Sie machen einfach.
Sie denken, es gibt ein... Natürlich denken Tiere auch, nur anders als wir.
Ja, sie agieren ja aus Instinkten heraus, viel mehr als aus dem Kopf.
Ja, gut, das ist eine andere Diskussion. Aber das, du musst eine Sekte gründen.
Also, ja, wie gesagt, aber ohne Anmeldungen ohne oldsouls.de.
Ja, gut. Aber jetzt mal heute Abend, also, hast du nur den weißen Anzug?
Really? That's all you got from this discussion?
Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel, du hast goldweiße Schuhe an.
Ja, meine Sandro-Sneaker.
Pyjama-blauen, wie nennt man diese Dinge?
Ein Hoodie. Overall, du meinst, nein, das ist ein Anzug. Entschuldigung, Jogginganzug.
Eine goldene Kette an deinem Handy mit einer kackfarbenen, durchsichtigen Hülle.
Mathieu, jetzt hör auf, mich zu bashen.
Du hast die Farben, die dir am besten stehen, sind grau und grün und rot.
Get over it. Ich habe mein eigenes Leben. Guck mal, ich pell mich auch schon so richtig böse. Ich sehe aus, so als würde
deine Schlangenhaut.
Das ist meine Schlangenhaut.
Das war nur, weil du 8 Stunden im Wasser in der Sonne gesessen hast in Thailand.
Das stimmt. Ich habe am letzten Tag, ich habe so lange geschafft. Ich bin auch so stolz auf mich, muss ich echt mal kurz sagen. Ich finde, wir sollten uns in der heutigen Zeit auch definitiv selber mehr loben, wenn wir irgendwie was in Angriff genommen haben und es auch einfach mal schaffen. Diese Selbstkritik-Bashing ist echt furchtbar. Das macht uns so kaputt. Ich habe es echt geschafft, 1 Stunde lang im Wasser zu meditieren und bei mir zu sein. Natürlich resultierte daraus der Sonnenbrand, aber das war das kleinere Übel. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber Mathieu, erzähl mal, was hast du denn jetzt in den 2 Wochen gemacht, wo wir uns nicht gehört haben, oder in den 3 Wochen? Und vor allem, was ist hier gerade in Deutschland während der Zeit passiert, was ich ja so kaum mitbekommen habe?
Ich habe es auch nicht verstanden. Ich finde das lächerlich, diese Geschichte mit diesem CDU-Typen, der einem AfD-Typen irgendwie zu einem Amt verholfen hat oder ihn gewählt
hat. Umgekehrt, ich glaube, das war FDP.
Ja, oder nee, das war danach. Das ist so kompliziert.
Thüringen.
Und so eine Fliegenkacke, ja. Frau Merkel musste ein Machtwort sprechen. Dann ist die AKK oder die AAK, die zukünftige.
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Gut, du kannst das besser als ich. Die will jetzt nicht mehr Kanzlerin werden und auch der Vorsitzende. Das ist ein solches Durcheinander. Gestern bringt ein Rechtsradikaler 10 Leute um, ja. Darunter, das weiß ich, 8. Leute mit Immigrationshintergrund irgendwo im Raum von Hessen, bei Frankfurt. Ja.
Nicht dein Ernst.
Nazi, der vorher auch seine Sachen aufs Internet postet und dann
gestern?
An 3 verschiedenen Orten Leute abknallt. Gestern war das.
Und nicht schon wieder, das passiert ja jetzt im Minutentag gefühlt.
Naja, also in Deutschland zum Glück nicht.
Geht so, nicht so lange her das letzte Mal.
Das ist
der weird Typ mit der Kirche.
Die Gefahr kommt von der rechten Gewalt. Und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Die Gefahr kommt von rechts.
Deswegen wählt bitte die Grüne, ja, so gut es geht.
Oder die Linke. Oder die Linke.
Diese
verdammte SPD, diese Trittbettfahrerin, die sollte endlich mit der Linken fusionieren. Dann hätten sie zusammen, was weiß ich, in einigen Ländern 50%. Und jetzt wehren sich immer noch in den Ländern, wo also beide Parteien viele Stimmen bekommen haben, wehrt sich die SPD und von der CDU ganz zu schweigen, mit der Linken zu koalieren. Das ist ein solcher Blödsinn.
Viele Gründe für, aber ich habe auch dass die Ehre irgendwie viel zu große Rolle spielt für das Wohl des Landes im Endeffekt. Diese ganzen persönlichen Sachen, die damit reinfließen, sind halt leider so extrem undemokratisch gefühlt.
Jetzt lässt sich Frau Merkel wieder erpressen, die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien wieder aufzunehmen.
Aha.
Die Saudis, die also seit 5 Jahren den Jemen in Trümmer bomben, wo 15 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Und diese Waffenlieferung sollten wir einfach stoppen in Krisengebiete.
Ja, natürlich. Jetzt,
da gab es ein Interview, wo irgendjemand gefragt wird, wo ein Journalist im Parlament rumging und fragte die ganzen Abgeordneten, warum greifen wir jetzt im Syrienkrieg ein? Auf welcher Seite greifen wir eigentlich ein? Für wen sind wir eigentlich? Und keiner der Abgeordneten konnte ihm eine Antwort geben. Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Sind wir nun für oder gegen Assad? Sind wir für oder gegen die ISIS? Sind wir für oder gegen die
Warum
Kurden?
Warum müssen sich denn unsere westlichen Länder in der Hinsicht so einmischen? Was haben sie denn dafür?
Weil sie dazu gezwungen werden von der NATO, in der wir immer noch Mitglied sind, und weil sie dazu gezwungen werden durch die geschäftlichen Beziehungen zu Amerika. Punkt.
Oh Mann, ey, what a time to be alive.
Das wollen wir auch nicht so.
Aber nee, wir können ja auch einfach mal sagen, was ist zum Beispiel Gutes passiert. Du hast irgendwas erzählt wegen der Schweiz zum Beispiel.
Oh, die Schweiz hat, glaube ich, die Diskriminierung von Homosexualität zur Straftat gemacht.
Na, das siehst
ist
du.
Super, super.
Pluspunkt. Super Schweiz.
Dafür haben wir auch gekämpft, schon vor, was weiß ich, vor 50 Jahren, nämlich um die Abschaffung des homosexuellen Paragraphen. Damals, 1970, konntest du noch in den Knast geworfen werden, wenn du homosexuell warst.
Ja, das ist auch so undenkbar für eine Generation wie meine, ne? Die ja im Endeffekt gefühlt sind, weiß ich nicht, 30%
das Schlagen,
der Jugend
das Schlagen von Kindern,
bisexuell.
Ja, das Schlagen von Kindern ist auch erst vor, was weiß ich, glaube ich, 10 oder 20 Jahren in Deutschland per Gesetz verboten worden. Ne?
Echt? Davor war das also einfach kein Gesetz, das war so eine Grauzone.
Die Ohrfeige gehörte zum traditionellen Erziehungswesen, egal wie alt. 2 Jahre alt, 3 Jahre alt, 19 Jahre alt. Eltern mussten durften ihre Kinder ohrfeigen. Ja, und meistens waren es auch Fausthiebe. Die wurden dann als Ohrfeigen deklariert.
Und das sind halt so eine Art von Strukturen, die irgendwo sich irgendjemand mal ausgedacht hat und als okay befunden hat, an denen halt noch so viele Menschen festhalten. Ich finde es auch, muss ich sagen, absurd, was heutzutage in den Schulen unterrichtet wird. Das sind einfach keine Sachen mehr, die mit der heutigen Welt irgendwas zu tun haben.
Ja, ich weiß
die auch nichts mehr lehren. So. Und ich denke mir so, da sind Menschen, die sind teilweise 60, die den heutigen, der Zukunft von heute sozusagen, den heutigen, weiß ich nicht, 6 bis 16, 17, 18-Jährigen Sachen beibringen, die für eine Welt vielleicht noch gepasst haben, in der sie jung waren. Aber es ändert sich Schlag auf Schlag so viel momentan.
Das Einzige, was man Kindern in der Schule beibringen kann und sollte, ist Lernen. Wie lerne ich am besten? Ja. Wie lerne ich am besten? Was hindert mich am Lernen? Ja. Nicht die Inhalte sind wichtig. Wichtig ist, dass man den Kindern beibringt, das
ihr
Lernen
Gehirn zu benutzen.
Das Geschenk, was wir alle haben, das, nichts kann so schnell lernen und sich so gut adaptieren an verschiedene Probleme wie das Gehirn. Und
deswegen finde ich auch, dass Meditationsunterricht ganz wichtig ist. Da würde jetzt Harari auch zustimmen. Der meditiert ja 2 Stunden pro Tag.
Ehrlich?
Und er sagt, es geht nicht darum, dein Gehirn zu kontrollieren, es geht darum, es zu benutzen. Aber in order to use your brain, you have to know your brain. Und deswegen macht man ja auch in einigen spirituellen Retreats, jetzt auch, wo ich war, eine Sache, die heißt Inner Walk. Das ist eine, ich sage jetzt mal, Maßnahme, um dich besser selber kennenzulernen, wo viele echt rauskommen und sagen so, wow, das war mein absoluter krasser Aha-Moment. Jetzt sehe ich so viele Dinge anders. Das geht 4 Tage lang, 6 Stunden am Tag, läufst du einfach nur 15 Meter nach vorne, drehst dich um, 15 Meter nach hinten. 15 Meter nach vorne, 15 nach hinten. Bei 15 Schritte sind die Zeit, wo das Gehirn braucht, um einzuschlafen und um das durch das Umdrehen, also sozusagen um zur Ruhe zu kommen, durch das Umdrehen wächst du dich selber wieder auf. Also du stehst natürlich nicht ein, du läufst, aber du sollst nicht reden, du sollst eigentlich nichts anderes machen, außer deine Gedanken beobachten.
Die einen sagen, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun.
Okay.
Wegen der 15 Schritte, sage ich
das. Ja, gute Anekdote.
Gibt auch die andere Version.
Nee, die sagen wir jetzt nicht. Das ist hier nicht kinderjugendfrei. Nein, und das Prinzip davon ist einfach, dass du dich selber besser kennenlernst. Und ich glaube, das große, große Problem heute, was Harari auch wirklich genauso unterstreicht, ist, dass du... Ja, aber darum geht es doch nicht in erster Linie. Nein, darum geht es eben nicht. Da bin ich auf jeden Fall extrem dagegen, weil das heutige Problem ist ja, dass Menschen, die ihr Gehirn benutzen können, benutzen es, um andere zu manipulieren. Und Leute, die sich manipulieren lassen, das sind wir alle. Wir lassen uns davon manipulieren. manipulieren, was Amazon uns irgendwie vorschlägt für ein Buch. Wir werden uns bald davon manipulieren lassen, dass irgendwelche Algorithmen uns sagen, wen wir zu heiraten haben und welche, was wir zu studieren haben. Und dann können ja die Leute, die die Algorithmen kontrollieren, alles kontrollieren. Und um uns nicht verarschen zu lassen, sagt Harari eben, und das ist das Prinzip der Meditation, get to know your fucking, sorry für mein gutes Deutsch, brain. Weil sobald du verstehst, wie dein Gehirn funktioniert und auch wie manipulierbar es ist, kannst du aus dieser Manipulation entfliehen.
Vollkommen richtig, bin ich mit dir auf genau derselben Wellenlänge. Ich meinte auch, mit den Kindern beibringen zu lernen, heißt ihr Gehirn zu benutzen. Und das geht eben nicht, indem man ihnen Zensuren gibt, indem man immer nur bestrafen, immer nur Gleichaltrige in denselben Klassen hat. Ja. Wir sollten das finnische Modell endlich übernehmen, verdammt nochmal.
Das Gemischte, ne?
Ja, das ist in allen möglichen. Alice war auf einer Montessori-Schule, ja?
Meine Schwester.
Sind in derselben Klasse Dreijährige und Achtjährige.
Ja, das ist mega, gut voneinander lernen.
Genau, das meinte ich mit voneinander lernen.
Ja.
Lernen, man muss eben auch lernen, voneinander zu lernen. Ja. Das meinte ich mit, es geht auch um die anderen.
Finde ich gut.
Und es gibt die Modelle ja, sie sind nur noch nicht. Wie lange hat es gedauert? In Frankreich gehen heute noch sehr, sehr viele katholische Kinder sonntags zur Schule zum Beispiel. Gestern hatten wir das Gespräch mit Madlena, glaube ich, die war in der Odenwaldschule. Die gingen auch sonntags zur Schule. Die haben auch.
Ich bin auch in Italien Samstag zur Schule.
Ehrlich? Ja. Gut. Ist ja auch okay, aber dann man muss da mal einfach flexibler werden.
Ja, in Italien ist es ja teilweise noch konservativer.
Das berühmte Pensum, mein Gott nochmal. Wenn ein Kind mit Mathematik nicht zurechtkommt, dann soll man es verdammt nochmal mehr Unterricht
in Kunst geben.
In Theater oder Kunst geben oder Englisch.
Aber das war damals, muss ich auch sagen, in der Schule immer mein USP. Ich habe mir immer gesagt, ganz ehrlich, ich kann nicht alles können. Nicht jeder kann alles können. Dafür sind wir auch nicht gemacht. Wir sind alle so unterschiedlich und haben unterschiedliche Potenziale in uns. Und wenn uns immer gesagt wird, wenn du jetzt nicht mindestens 10 Punkte Mathe bekommst, bist du schlecht. Was ist denn das auch für ein Ego-Push oder beziehungsweise das Gegenteil von Ego-Push, ein Ego-Drücker für dein zukünftiges Leben? Dann wirst du ja auch immer denken, wenn einem 6-jährigen Jungen gesagt wird, du bist scheiße in Mathe und das wird dich dein Leben lang begleiten, dann glaubst du das
Mädchen.
Ja auch. Oder einem Mädchen.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Und das Problem ist, dass letzten Endes sagen die Leute, es muss ein Grundwissen geben, oder der Staat sagt, und es muss ein Pensum vermittelt werden. Quatsch, es geht nur darum, Arbeitskräfte zu entwickeln.
Zu schaffen, natürlich, ja klar.
Nur heutzutage, wo kein Arbeitsplatz mehr sicher ist, müssen die Leute heute mit 20, 30, 40, 50, mit 60 noch andere Berufe lernen.
Sich dauernd neu erfinden.
Und das muss man ihnen in der Schule schon beibringen.
Die Flexibilität.
Die Anpassungsfähigkeit verstärken. Dass man auf eine veränderte Umwelt auch sich selbst verändernd reagiert.
Ja. Ja, das ist natürlich super schwierig für viele Leute. Ne? Harari macht immer das schöne Beispiel mit dem Truckfahrer. Wenn ein Truckfahrer, der heute 50 ist, plötzlich seinen Job verliert, dadurch, dass autonomes Fahren halt natürlich immer mehr zum Ding wird und bald auch hauptsächlich genutzt werden wird, weil die Sicherheit an erster Stelle dann da steht. Wie soll der sich entweder Computer-Ingenieur oder zum Yoga-Lehrer ausbilden lassen? Die Jobs, die dann vielleicht noch gebraucht werden. Und das ist halt ein riesiges Problem.
Er kann vielleicht lernen, bei Tesla Batterien einzubauen.
Ja, aber sowas ist dann natürlich auch eine Frage von Zeit und von Geld.
Richtig. Großes Problem. Großes Problem. Aber Harari hat eine viel bessere Lösung. Jeder bekommt ein Grundeinkommen. Jeder auf der ganzen Welt bekommt ein Grundeinkommen. Und dieses Grundeinkommen wird finanziert von den Profiten der Großindustrie.
Die Teufel unserer Gesellschaft.
Ja, weil die Teufel sind die Politiker.
Geht so. Ich finde, die großen Corporations, die haben ja auch in der Hinsicht, die übertrumpfen ja Politiker mit Entscheidungen.
Das sind keine Teufel, weil sie keine Seele haben.
Okay, stimmt. Wenn sie nicht an Gott glauben, dann können sie auch nicht Teufel sein.
Ja.
Die Abisse der Gesellschaft, ja.
Also an guten Sachen, was ist denn noch passiert an guten Sachen? Ja, die Tesla-Aktie ist gestiegen.
Yay!
Was ist noch passiert an guten Sachen?
Bill Gates hast du irgendwann mal angesprochen.
Nee, also Jeff Bezos.
Bezos,
der reichste Mann der Welt, hat vor 2 Tagen eine Firma gegründet, um den CO2-Ausstoß zu verringern und hat 10 Milliarden Dollar für Klimaschutz spendiert. Guter Anfang, weil man ihm vorgeworfen hat, eben, dass auch bei seiner Arbeit zu viel CO2 ausgestoßen wird. Na, Bill Gates hat schon längst, was weiß ich, 80% seines Vermögens in eine Stiftung getan.
Ja, viele andere. Miranda und Bill Gates Stiftung.
Ja, stimmt. Aber es gibt also auch, ja gut, technisch ist es kein Problem. Technisch ist es kein Problem. Wir könnten die Welt noch retten. Wir haben es genug.
Ich sag immer, es ist nicht, weil viele natürlich auch den Kapitalismus als solchen irgendwie bashen. Es ist nicht, das Problem ist nicht der Kapitalismus, sondern der Kapitalist dahinter. Wir können Kapitalisten sein, wenn wir eine gute Intention dahinter haben, glaube ich.
Der Kapitalismus ist die Ideologie der Ungleichheit. Der Kapitalismus zwingt uns alle zu akzeptieren, dass es normal ist, dass die einen Milliardäre sind und die anderen verhungern. Deswegen ist der Kapitalismus eine Ideologie, wie genau der Kommunismus oder der Islam oder das Christentum. Das ist nichts weiter als ein Gerüst, das die Mächtigen dazu benutzen, uns in unserer Sklavensituation zu halten.
Ja. Klein zu halten.
Aber jetzt machen wir ja wirklich hier.
Boah, jetzt sind wir auch schon seit einer Stunde dran, ey. Okay.
Dann machen wir jetzt Schluss.
Schluss. Ich würde sagen, vielleicht.
Du musst auch anfangen, dich jetzt
fertig zu machen. Ja, ich brauche auf jeden Fall. Wie viel Uhr ist es? Oh Gott, ja gut. Ich brauche auf jeden Fall 4 Stunden. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Weil dann lockern wir das ganze hier ein bisschen schwer gewordene Thema auch wieder ein bisschen auf. Wann habe ich dich mal in eine peinliche oder unangenehme Situation gebracht? Ich dich.
Peinliche Situation?
Oder unangenehm.
Unangenehme Situation gebracht? Ja, als du mir, glaube ich, bei einer Talkshow vor den anderen Leuten verboten hast, ein weiteres Bier zu trinken.
Das fandest du unangenehm? Ja, okay, es tut mir leid. Nein, das sollte man nicht tun.
Glaube ich, du hast mich noch... Kann ich jetzt auf die Stelle nicht sagen. Also...
Kannst du ja für nächstes Mal überlegen.
Alice wüsste ich's. Das war ganz lustig. Aber bei dir eine unangenehme... Du mich in eine unangenehme Situation gebracht hast? Ich kann mich nicht erinnern, Pepp, es tut mir leid. Stell mir eine andere Frage.
Ja, du, ich finde das super. Ich finde das okay. Ich nehme das an. Ich nehme das an.
Kommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.